Das sind leider nicht Visionen gewesen, sondern der Kaiserfried vertrieben. Jetzt werde ich ein bisschen von ihrem Leben erzählen, wie es weitergegangen ist, nachdem ihr Mann 1831 gestorben ist. Ihre Phase, habe ich schon gesagt, habe ich drei geteilt, wo sie dann noch bis an ihr Lebensende hat. Und zwar eine humanistische Phase, eine pädagogisch-politische Phase und einen Rückzug. Mit der ersten Phase fange ich jetzt mal an, die humanistische Phase. Damit meine ich, das ist eine Phase, wo sie eigentlich noch nicht so das politische Interesse so geweckt hat, war, sondern wo sie mehr so ein bisschen mildtätige Sachen gemacht hat. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen berichten. Kurz nach dem Tod von ihrem Mann ist Cholera ausgebrochen. Und zwar ist sie von den östlichen Ländern hergekommen und hat dann einfach auch Berlin ergriffen. Und weite Teile der Bevölkerung sind auch gestorben daran. Bettina ist im Gegensatz zu anderen nicht geflohen, sondern hat probiert zu helfen. Für die Armen in der Stadt, die natürlich unter so einer Krankheit noch mehr gelitten haben als die Reichen, hat sie Geld organisiert, und zwar in solchen Mengen, als sich schon einmal die Regierung darum kümmern. Sie hat auch 1100 Schuhmacher Arbeit besorgt und dann die Schuhe verschenkt an die Armen. Ein bisschen der Nachteil von dieser Aktion war, als die Schuhmacher gefunden haben, dass sie ruinieren die Preise. Sie ist auch ärztlich tätig geworden. Und zwar hat sie mit Homöopathie probiert, dieser Krankheit Herrin zu werden. Sie hat von der Tollkirsche einen Extrakt Atropin, hat sie den Leuten in homöopathischen Dosen gegeben, hat sie auch angehalten, hygienisch zu leben und hat so wirklich vielen Leuten können helfen. So noch komische Sachen sind um die Cholera herum. Es ist so ein ganzer Mythos drum. Und zwar die Leute haben gemeint, ja, Cholera, das ist so eine barbarische Krankheit. Also außerhalb von Deutschland halten die an. Also die kommt nicht in so ein zivilisiertes Land wie Deutschland. Hat sie natürlich nicht gemacht. Die ewigen Rassisten, Antisemiten haben gefunden, natürlich, dass die Juden daran schuld sind. Mildtätige Handlungen waren nicht ihr eigentliches Gebiet gewesen. Sie hat das wahrscheinlich mehr gemacht, weil jetzt einfach Not, weil es nötig war, und hat das auch wieder sein gelassen. Also sie ist dann eine Krankenschwester geworden, auf ewig. Sie hat dann schreiben. Sie hat dann einen Herr Pückler, also einen Graf Pückler von Muskau getroffen, und er ist ihr so ein wie ein Vorbild geworden. Sie war so ein literarischer Dandy, der als Gartenarchitekt berühmt worden ist und eigenwillige Bücher herausgegeben hat und sie so damit auch ermutigt hat, ihre späteren Sachen dann herauszugeben. Er ist, also für meinen Geschmack war er ziemlich noch eingebildet, und sie hat wahrscheinlich gedacht, er sei viel fortschrittlicher, als er dann wirklich war. Jedenfalls hat er dann plötzlich gemeint, sie sei in ihn verliebt, und hat sie sehr heftig abgewiesen. Hoppla, das ist der Fassstelle. Ich möchte euch jetzt gerne das mal vorlesen. Frau von Arnim, deren gute und glänzende Seiten ich nicht verkenne und der ich gewiss für ihre unverdiente, zu gütige Eingesinnung dankbar bin, hat mich dennoch durch den sonderbaren Einfall, sich in mich auf das Passionierteste verliebt zu glauben, seit lange in wahre Verlegenheit gesetzt. Halb aus Scherz, halb aus Gutmütigkeit habe ich mir schriftlich alles gefallen lassen. Nun kam sie aber hierher und affischierte vor allen Menschen ein völliges Liebesverhältnis mit mir auf eine so tolle Weise, dass sie mich zur Zielscheibe des Spottes der ganzen Gesellschaft machte. Er war da nicht sehr fair gewesen. Bettina, sehr selbstbewusst, entgegnete ihm: Warum wollen Sie mit schauderhaften Ausdrücken eine Geistessituation herabwürdigen, aus welcher Ihnen Lust und Ehre, Heil und Nahrung Ihrer höheren Eigenschaften hervorgegangen wäre? Also sie findet sich ziemlich gleichberechtigt zu dem Mann. So wie die Geschichte beschrieben ist in ihrer Biografie, habe ich gedacht, ja, der ist mindestens 20 Jahre jünger als sie. Miller hat sie natürlich auch abgelehnt, weil sie anno 32, ist sie etwa 47 gewesen. Und habe dann herausgefunden, dass er genau den gleichen Jahrgang hat wie sie. Aber die Hauptsache war ja, dass sie dann den Mut gefunden hat, selber Bücher herauszugeben. Und grosszügig wie sie ist, hat sie dann dem Pückler das Vorwort geschrieben. Das werde ich euch auch noch schnell vorlesen. Dies Buch ist für die Guten. Entschuldigung, das ist nicht das Vorwort, sondern die Vorrede vom Buch. Also das ist jetzt nicht die Widmung, sondern so, wie das Buch dann anfällt. Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen. Während ich beschäftigt war, diese Papiere für den Druck zu ordnen, hat man mich vielfältig bereden wollen, manches auszulassen oder anders zu wenden, weil es Anlass geben könne zu Missdeutungen. Ich merkte aber bald, man mag nur da guten Rat annehmen, wo er der eigenen Neigung nicht widerspricht. Unter den vielen Ratgebern war nur einer, dessen Rat mir gefiel. Er sagte, dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen. Nur böse Menschen können es übel ausdeuten. Lassen Sie alles stehen, wie es ist. Das gibt dem Buch seinen Wert. Und Ihnen kann man auch nur Dank wissen, dass Sie das Zutrauen haben. Man werde nicht missdeuten, was der gute Mensch nie missverstehen kann. So hat sie dann das Buch herausgegeben. Eine sehr ungewöhnliche Aktion für eine Frau damals. Und ihre Familie war natürlich mal entrüstet. Durch das Buch ist sie sehr, sehr berühmt worden. Also um Goethe seine Werke, so die Leiden des jungen Werther und so, haben etwa die gleiche Publizität erhalten. Ihr wird dann durch das Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kind auch ein bisschen angelastet. Ja, sie löpfe den Goethe allzu sehr in den Himmel, sie sei seine Muse, halt, wie man das auch gerne von Frauen erhofft, so ziemlich blinde Liebe zu dem Goethe. Das stimmt aber nicht. Sie kritisiert den Goethe auch. Und das ist dann auch von ihren Rezensenten hervorgehoben worden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch da noch so viel vorlesen soll. Ja, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das Buch ist auch zum Beispiel an den Universitäten besprochen worden. Und sie hat dann probiert, eine englische Übersetzung zu machen. Die Übersetzerin, die sie hatte, Sarah Austin, hat sich dann geweigert, alles wortwörtlich zu übersetzen. Und wie das halt manchmal so ist, wenn die Leute so anfangen zu schreiben, dann muss natürlich jedes Wort so bleiben. Und Bettina hat dann selber Englisch gelernt und das Buch, also ein oder zwei Drittel davon, dann selber übersetzt. In England ist es aber ein Flop geworden. Im Gegensatz zu Amerika, wo sie dann aber keinen Einfluss mehr drauf hat. Dort hat dann eine Frau hat das dann mit auf Amerika genommen und Bettina hat gar keinen Überblick mehr gehabt, wie viele Bücher aus dort verkauft worden sind. Die Jahre 1831 bis 1835 sind für sie auch sehr hart gewesen. Jedem Jahr ist ihr jemand, der ihr viel wert war, gestorben. Zuerst ihr Ehemann, der Achim von Arnim, das Jahr darauf der Goethe, dann Rachel Farnhagen, eine Freundin, der Schleiermacher, ein Philosoph, wo sie ja sehr engen Kontakt gehabt, und im Jahr 1835 ihr Sohn Kühnemund, der als 17-Jähriger beim Schwimmen verunglückt ist. Ihr ist ja schon vorher Vorwurf gemacht worden, dass sie ihren Sohn hat lernen schwimmen und so hat sie wahrscheinlich auch noch Schuldgefühl gehabt deswegen. Vorhin habe ich schon ein bisschen angetönt, dass sie dann auch so Jüngling um sich herum gehabt. Einer davon war der Philipp Nathusius und sie hat ihn auch so quasi ein bisschen als Sohnersatz betrachtet. Er war so ein Freizeitpoet und hat sehr von der Bettina geschwärmt. Ist dann auch nach Berlin gezogen, hat sich dann aber wieder abgesetzt, ist reisen nach Griechenland, nach Kleinasien und daraus hat sich auch ein Briefwechsel entwickelt, wo sie dann später rausgegeben hat. Bettina wollte die jungen Menschen fördern, hat dann aber gemerkt, dass der Philipp Nathusius ja, nicht ganz ihr, ihrer Wellenlänge entsprochen hat, weil es jetzt einen Streit gab zwischen Katholiken und evangelischen Gläubigen. Und er hat eine Position bezogen für die Evangelischen. Und ein Mensch wie Bettina konnte sich natürlich nicht an eine Religion halten. Sie war da nicht dogmatisch und hat das dann völlig daneben gefunden. Noch heute ist es Tabu, alte Frau, junger Mann. Auch damals war es natürlich noch sehr viel schlimmer. Sie hat sich als Baum betrachtet, der Jünglingsblüten hervorbringt. So noch ein schöner Vergleich. Was ich jetzt da nicht so erzählt habe, war ihre Beziehung zum Goethe. Er war dann auch schon ziemlich älter. Sie hat ihn ja sehr verehrt, hat ihn zum Teil fast als Muse benutzt. Aber hat ihm eine Liebe gespendet, wo sie von den jungen Männern natürlich nicht mehr bekommen hat. Ja, also wir haben gerade das Telefon und ich bin gespannt, wer da dran ist. Ah, hoi Fulvia. So, lädst du nochmal an, das ist schön.
Ich wollte fragen wegen Goethe, oder?
Aha. Ja.
Also inwiefern hat der Goethe Bettina beeinflusst? Also sie im Schreiben, sie politisch, sie einfach überhaupt mit der ganzen Lebensphilosophie, die sie gehabt hat.
Aha.
Das ist eigentlich meine Frage.
Ah, das ist gut, ja. So, also politisch hat er sie nicht beeinflusst. Sie hat zum Beispiel ihn probiert zu beeinflussen. Der Goethe so in seinen alten Jahren hat zwar viel geschrieben und sie ist auch hat dadurch natürlich auch einen grossen Einfluss gehabt. Aber politisch ist er nie so aktiv geworden. Zum Beispiel bei den Tiroler Aufständen, die sind um die 1810 herum, hat er keine Stellung bezogen. Und Bettina hat sich sehr für die engagiert und hat ihm das dann auch ein bisschen fast vorgeworfen, als er dann zu Hause hockt und sich nicht einsetzt. Mhm. Und der Goethe ist auch so ein bisschen berühmt. Es gibt zum Beispiel berühmte Szenen zwischen dem Goethe und dem Beethoven. Der Goethe ist so ein Fürstendiener, der sich dann, also die beiden begegnen in einem Zug von einem Fürst. Und der Goethe verneigt sich tief, während der Beethoven erhobenen Hauptes durch die berühmten Leute hindurchschreitet.
Mhm.
Und wie er sich stilmässig beeinflusst hat. Also der Goethe war kein Romantiker, er ist aus der Klassik
gekommen.
Und Bettina hat ja einen romantischen Stil, also das Schwärmerische, das, was sich abgesetzt hat von der reinen Vernunft. Mhm. Sie hat ja sehr viel auch mit dem Gefühl geschafft, wobei Gefühl nicht einfach etwas, soll ich sagen, es hat auch Vernunft in dem Gefühl.
Also nicht einfach in der Wolke geschwebt.
Ja. Also zum Teil schwebt Bettina schon ein bisschen in den Wolken, finde ich. Aber eben, sie ist dann auch wieder so praktisch, wie sie die Sachen organisiert hat mit dieser Cholera. Und sie hat auch probiert, viele Leute zu retten, die politisch irgendwie verfolgt worden sind. Hat sich dann, also kommt dann später noch beim König für die eingesetzt. Und jetzt genauso wegen dem Stil. Ich denke, der Goethe hat viel einen strengeren Stil als Bettina. Bettina hat sich zum Beispiel auch von ihrer Freundin Caroline von Günderode, die hat auch gedichtet.
Ja.
Und die hat viel strenger rhythmisch gedichtet als Bettina. Die hat sich nicht so an 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 irgendwo an Rhythmen gehalten, sondern sie hat anders geschrieben. Und man sagt, dass Dialogformen sind ihre Begabung zum Schreiben. Ich weiss auch nicht, was es hätte geben können, wenn sie zum Beispiel Dramen geschrieben hat. Sie ist jetzt einfach nicht auf die Idee gekommen, aber noch viele von ihren Büchern und auch sehr spannende Stellen, dort leben durch die Dialoge.
Mhm. Und also was mich auch noch Wunder nimmt, eben, also sie ist ja ziemlich auch für Frauen und so engagiert gewesen und durch das auch. Irgendwie ist ein Widerspruch, aber dass sie ja sich selber eigentlich nicht sehr fraulich benommen hat, wie du sagst. Und doch hat sie sich nachher irgendwo durch für Frauen engagiert und so. Hat sie das mehr für sich gemacht oder hat sie sich da auch irgendwo mit anderen Frauen, also zum Beispiel mit Freundinnen oder so, zusammengetan, um irgendwie in die Richtung etwas zu machen oder nicht?
Ja, sie hat in dem Sinn nicht ein feministisches Bewusstsein gehabt, als sie gesagt hat, ich mache speziell für Frauen etwas. Zum Beispiel...
Also es war mehr einfach spontan, so die Sachen, die sie gemacht hat, also nicht eben mit dem Gedanken. Also ich meine, damals war es ja auch schwierig gewesen, zu sagen, ich mache es aus dem und dem Grund. Das hat ja noch gar nicht existiert in dem Sinne, der
Feminismus, oder? Ja, die Frauenbewegung ist, glaube ich, also so die Frauenbewegung, so eine politisch aktive Frauenbewegung, die die Öffentlichkeit treten ist, glaube ich, erst ab 1848 dann, entstanden. Ja. Und dann ist sie eigentlich schon einfach weit über 60 gewesen und ja, hat dann dort nicht mehr mitgemacht. Und ich denke schon, Beeren ist halt, was sie noch motiviert, das war auch beim Goethe gewesen, das ist bei dem Philipp Nathusius, so, man sieht sich schon ein bisschen von einer gewissen Erotik inspirieren. Also sie kann am besten schreiben, wenn sie jemanden liebt.
Mhm.
Zum Beispiel auch die Caroline von Günderode. Also, das sind ja auch richtige Liebesbriefe, die sie ihr schreibt. Also ja, wo ihre die Emotionen dann geweckt auslös, sind.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Danke.
Bitte.
Hat Spass gemacht.
Noch viel Spass.
Ja, dir auch.
Guten Schluss.
Ja, danke. Ich kann es brauchen.
Tschüss.
Ciao, Fulvia.
Ciao.
Ciao. Ja, dann sind wir beim Tabu alte Frau, junger Mann gewesen, wo sich ja, eben die jungen Männer halt irgendwann verdünnisieren oder wo ja, was einfach ungehörig ist, dass sich ein junger Mann in eine alte Frau verliebt. Also in eine ältere vielleicht noch knapp zum Beispiel. Nein, die Geschichte kommt später. Und zwar, es gibt dann auch noch von der Fanny Mendelssohn gibt es dann an einen Verwechsel mit der Clara Schumann. Die hat dann auch mit einem 20 Jahre jüngeren Mann dann später gelebt, mit dem Brahms. Also dort ist auch so ein Fall. Aber ich denke, dass das Bärli die Liebe wirklich können leben konnte, das war sehr selten gewesen, weil natürlich von den Familien her starke Drücke auf so ungleiche Verbindungen gekommen sind. Ich habe schon ein paar Mal betont, dass Bettina eben vielen Leuten geholfen hat. Das ist auch der Fall gewesen, bei den Gebrüder Grimm, wo wir ja auch schon etwas darüber gehört haben. Sie haben den Eid nicht leisten, wo sie als nicht verfassungsgemäß angeschaut haben. Darauf hat der Fürst sie einfach entlassen. Professoren, Huren und Tänzerinnen seien überall zu haben, hat er gemeint. Bettina hat dann darauf einen Brief geschrieben an Friedrich Wilhelm IV. Der war damals noch Kronprinz und hat dann auch versprochen, dass wenn er König wird, dass er die beiden wieder einsetzen wird. Gegen ihren Schwager hat sie dann auch verstritten, den Karl Friedrich von Savigny. Ein Platz in Berlin heisst heute nach ihm. Er war also ein berühmter Mann, Minister, und hat eben ihre Schwester geheiratet. Und zwar wirft sie ihm vor, dass er dann halt so aus Beamtengläubigkeit auch ein bisschen zu weit war, so mit dieser Affäre, also mit den Gebrüdern Grimm, etwas zu unternehmen. Mal schauen, ob ich da noch einen Text dazu finde. In dem Brief von Friedrich Wilhelm IV. Heisst es: Ihr haltet den Fürsten nur die Reden, auf die sie eingerichtet sind, zu antworten, ohne aufzuwachen. Mit ihr meint sie eben die Minister. Denn die Wahrheit würde sie wecken, und sie wären dann keine Automaten mehr, sondern selbstständige Herrscher, und die Staatsklugheit würde dann nicht mehr mit Niederträchtigkeit verbunden sein, sondern in Weltklugheit sich verwandeln, die aus Gottes Weisheit ausfließt. Ihre Utopie vom Volkskönig kündigt sich da schon an. Sie glaubt, wenn man dem König die Wahrheit schreibt, so wie es ist, dass er dann das einsieht und dann Verbesserungen daran macht. Und sie glaubt an eine Persönlichkeit, die das eben machen kann. Und sie hält sich zum Beispiel selber durchaus für feig, so etwas zu machen. Aber sie kann das als Frau natürlich nicht direkt, sondern probiert dann den König zu beeinflussen. In der gleichen Zeit hat sie einem Maler geholfen, der depressive Störungen also an Seelenstörungen gelitten hat. Sie hat das nicht können akzeptieren, die ganzen psychiatrischen Begebenheiten von der damaligen Zeit, und hat probiert, dem Mann noch zu helfen. Leider, also wir haben vorhin so ein bisschen angesprochen, ja, Bettina, wie solidarisch ist sie gewesen. Der Frau von dem Maler, Karl Blechen, ist sie nicht sehr gut gegenübergestanden. Die Frau von dem Maler war eine einfache Frau gewesen, und Bettina hat sie dann sehr verächtlich Schneidermamsel genannt, weil sie früher Kleider gemacht hat. Ihr Einsatz für den Maler ist dann auch analog zum Einsatz vom Dichter Hölderlin, der ja dann auch sogenannt geistig umnachtet war. Sie hat gefunden, man erkennt einfach die Menschen nicht richtig und da wird sie nicht Unrecht haben. Anno 39 hat sie dann nochmal einen jungen Mann getroffen, also, ja, wo sie dann auch in Briefkontakt gekommen ist. Und der hat sie dann völlig überfahren mit ihrer idealischen Liebe. Der hat gar nicht recht gewusst, was er mit ihrer Seele, was er mit ihrer, dem Gefühlsansturm, den sie ihm entgegengebracht hat, was er da damit kann anfangen. Er war einfach verwirrt gewesen. Und seine Familie war dann auch gleich dagegen gewesen. Aber er hat sie dazu angehalten, ihr nächstes Buch, eben den Briefwechsel mit der Caroline von Günderode, den Studenten zu widmen, eben diesen verbotenen Burschenschaften. Und der Briefwechsel mit diesen zwei jungen Männern, Döring und Nathusius, hat sie zuerst unter «Meine letzten Liebschaften» ausgeben, dann unter dem Titel «Ilius Pamphilius und die Ambrosia», Briefwechsel mit zwei Demagogen. Aber sie hat selber gesagt, dass die zwei halt doch ein bisschen zahm, die zwei sind zwei zahme Bestien. Und mit dem Briefwechsel hat sie dann auch einen Prozess gehabt. Weil, ich glaube, wir müssen zuerst mal ein bisschen Musik machen, als ich mache.
Thank you. Also gut, da ist Ursula vom Regiepult und Ursula vom Regiepult läutet jetzt nicht extra das Telefon an, aber ich möchte dir auch gerne eine Frage stellen, Esther. Okay. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wie bist du dazu gekommen, so eine Sendung zu machen? Ich sehe, du hast 4, 5 Bücher auf dem Pult und weisst immer genau, welches das musst du nehmen. Und es kommt mir vor, dass du schon ein paar viel Hintergrundinformationen hast. Also was machst du so beruflich und wie kommst du dazu, diese Sendung zu machen? Und was hat es dir so einen Arbeitsaufwand gekostet?
Ja, das sind gerade viele Fragen auf einmal. Dazu kommt, die Sendung zu machen, also ich studiere an der Uni Philosophie. Und wir haben mit anderen Frauen haben wir so ein sogenanntes Tutorat gemacht. Das ist eine Veranstaltung, wo eine Studentin, die schon ein bisschen eingelesen ist, anderen Studentinnen oder auch Studenten das Wissen ein bisschen weitergeht und wo man dann zusammen Sachen liest. Das ist, glaube ich, schon, das ist jetzt 3 Jahre her, dass wir das Tutorat hatten. Und wir haben dann gefunden, ja, es ist ein Schade darum, all das Wissen an der Uni, das hier zusammengehäufelt wird, wenn das nicht auch ein bisschen weitergeht. Und wir haben dann beschlossen, wir machen eine Lora-Sendung. Und ja, das sind wir jetzt. Mhm. Also das ist ja, Autorin der Romantik ist ein ganzer Zyklus, wo 4 Frauen behandelt hat. Und das letzte Mal haben wir schon ein bisschen besprochen, ja, wie ist man einfach auf die Auswahl gekommen. Es hat wahrscheinlich auch mit dem selber ein bisschen zu tun. So, dass ich jetzt gerade Bettina gewählt habe. Eben, mir hat ihr ungebärtiges Wesen sehr gefallen und dann ihr politisches Engagement auch. So mit ihren romantischen Vorstellungen kann ich zum Teil weniger anfangen oder auch mit ihren literarischen Qualitäten, die sie hat, die kann ich jetzt auch nicht so gebührend würdigen. Das würde eher eine Germanistin machen. Also ich studiere Philosophie und da hat es jetzt letztens auch eine Frau gegeben, die etwas herausgegeben hat über Bettina, weil sie ist philosophisch einfach schwer zu packen. Sie hat auch nicht so ein System gemacht und die Frau hat dann auch so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das ist Hanna Lauterbach und sie hat in einer Dokumentation «Die Revolution hat nicht stattgefunden», wo sich auf die französische Revolution bezieht, also dass eben die Revolution für die Frauen noch nicht stattgefunden hat, hat sie da etwas über Bettina gemacht, und zwar über ihr letztes Buch, wo sie das jüdische Volk sehr verteidigt, Bettina. Und was mache ich sonst? Ich arbeite und studiere und habe sehr Mühe an der Uni. Und mir hat es jetzt total Spass gemacht, für Bettina etwas zu arbeiten. Das hilft mir an der Uni wahrscheinlich nicht allzu viel, weil philosophisch bin ich noch nicht so kompetent genug, dass ich sie jetzt könnte ausloten könnte. Also, ja, so quasi eben auswerten. Da bin ich jetzt auch noch angewiesen auf Frauen, die das Studium schon weiter sind. Und gearbeitet habe ich also sehr viel dafür. Ich habe sehr viel gelesen von ihr, wobei das zum Teil noch ganz schwierig ist. Man muss zuerst mal das romantische Denken auch reinkommen, wissen, was sie da damit meint. Und am Anfang habe ich mich auch häufig über sie geärgert, weil ich sie einfach nicht verstanden habe. Oder so seitenweise ja, so Exkurse über irgendwelche Sachen, die mir absolut nichts gesagt haben. Und der Hand herum ist sie wieder so witzig und lustig und so modern, wo ich das Gefühl habe, wenn man sie ein bisschen könnte, wenn wir über sie noch ein bisschen arbeiten können, dann wäre noch einiges rauszuholen. Sie war einfach wahnsinnig originell gewesen.
Hast du, also du hast gesagt, du hast sie nicht verstanden. Und das hat was noch mit der Geschichte etwas zu tun, dass sich einfach die Kultur so verändert hat. Hast du dir da sonst noch anders wissen? Also hast du noch geschichtliche Sachen, Literatur gelesen über diese Zeit, damit sie dann besser verstanden hast? Oder wie ist das
also Verständnis? Es ist einfach ein Bitz. Ich meine, wenn man gar nicht darüber weiss, dann meint man, was für ein Wissen ich habe. Das habe ich aber gar nicht. Also ich weiss über Bettina jetzt recht viel und habe mit darum durchgerungen, eine Live-Sendung zu machen, weil ich finde, das passt auch gut in die Zeit, also hat in die damalige Zeit hineingepasst, wo man auch viel Märchen gesammelt hat und wo das Erzählen und Geselligkeit auch sehr wichtig war. Und zuerst habe ich mir das auch gar nicht zutraut. Aber so jetzt eben die genauen Hintergründe, ich habe jetzt anhand von einem völlig simplen Lehrbuch, habe ich das jetzt ein bisschen zusammengestiefelt über Romantik, und da habe ich das Gefühl, ja, da habe ich gar noch nicht so den Durchblick. Das Geschichtsbuch heisst übrigens «Die Reise in die Vergangenheit», und abgesehen davon, dass es halt immer noch sehr männlich ausgerichtet ist, ist es noch sehr, sehr interessant zum Lesen. Also für jemanden, der sich mal ein bisschen Geschichte einschaffen will.
Danke.
Gern geschehen. Danke für die Frage. Ja, vorhin habe ich gerade gemerkt, dass ich ins Schwimmen auch noch bin, weil ich eigentlich vorgegriffen habe, weil der Magistratsprozess, der ist ja nicht zur Zeit von dieser Beziehung mit dem jungen Mann gewesen. Und eben Beziehungen heisst ja manchmal auch so, also ja, hat sie irgendwie sexuell mit dem Mann etwas gehabt, so genannt, also haben sie zusammen geschlafen oder so, und das ist durch aus ihren Büchern nicht ersichtlich. Ich denke mal nicht. Wobei, da kann man sich ja auch sehr täuschen. Weil sie hat eben mehr das Geistige gesucht hat, als das Körperliche. So am Anfang im Günther-Rode-Buch betont sie zwar sehr die Ebenbürtigkeit von Körper und Geist, aber ich denke, der Druck war halt sehr stark, dass man halt das Geistige höher schätzt als das Körperliche. Und dadurch auch eine gewisse Verachtung für Sexualität da war. Wie schon vorgelesen worden ist, haben die Studenten ihren Fackelzug gemacht, als Dank für die Widmung in dem Günther-Rode-Buch. Jetzt komme ich aber zur nächsten Phase, zur pädagogisch-politischen Phase. Pädagogisch sage ich, weil sie ja probiert hat, den König zu erziehen. Also zu erziehen ist vielleicht nicht das Richtige, sondern mehr den König zu retten. Und der König, Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, hat 1840 sein Amt antreten, also als König. Er hat, wie gesagt, eben gut können schwätzen, er war Theatraliker, er war kunstbeflissen und hat viele Leute können dazu bringen, dass sie ihm Sachen zutraut haben, die er einfach gar nicht geboten hat. Eben zum Beispiel liberale Ideen, Volksverfassung oder so. Er hat ja noch an das geglaubt, dass der König direkt von Gott Weisungen erhält. Also absurde Vorstellungen. Bis im Gelöbnis 1840 haben der Skeptiker auch seinen Schwur, das gelobe ich und schwöre ich, umgewandelt in das glaube ich schwerlich. Bettina ist eben aus ihre Vorstellung von einem Volkskönig ist für die heutige Zeit ziemlich daneben. Aber das lässt sich doch auch ein bisschen erklären. Und zwar mal ihre Sympathie auch für Vaterfiguren. Also sie hat ihren Vater sehr verehrt, sie hat den Goethe verehrt, sie hat den Schleier, also verehrt. Ja, sie hat sehr enge Beziehungen zu älteren Männern gehabt. Und das ist jetzt mit dem König wahrscheinlich auch so ähnlich. Also sie hat irgendwie gehofft, dass sie, also ich denke mir auch, vielleicht unbewusst, vielleicht so eine psychologische Erklärung, dass sie, indem als sie sich eng an den Vater anschließt, an den König, dass sie da eine gewisse Macht kann erreichen. Also sie hat ihn ja beeinflussen. Dann ist ein romantischer Zug bei ihr, der Glauben an eine starke Persönlichkeit, die dann vieles kann erreichen kann. Das stammt noch aus den Zeiten der Romantik. Dann ist eine euphorische Stimmung eben bei der Thronrede ist einfach da gewesen. Also da haben sehr viele Leute daran geglaubt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Halt auch gerade aus dem Grund, weil sein Vater, der Friedrich Wilhelm III., sehr viele Versprechungen gebrochen hat. Und sie haben jetzt gedacht, ja, wenn der gestorben ist, dann kann es ja nur besser werden. Schon im Günther-Rode-Buch hat sie geschrieben, dass sie sich gerne an grosse Ziele hergeben möchte, dass sie regieren möchte. Und so hat sie dann halt eine Funktion als Botschafterin gesehen. Und zwar hat sie eben die Wünsche vom Volk im König dolmetschen. Der König retten durch die Wahrheit, dass er würde kennen, wie es dem Volk geht und dass er auch dann die entsprechenden Massnahmen würde treffen. Sie hat dann das Buch geschrieben, Dies Buch gehört dem König, was sie ihm dann natürlich auch gewidmet hat. Der Aufbau, also einer von ihren Biografen schreibt, das sei eines der merkwürdigsten Bücher in der Literatur. Die Figur, die darin vorkommt, ist, also es ist nicht zeitgemäss. Sie schreibt das Buch zwischen 1840 und es kommt dann etwa raus um die 1843, also 3 Jahre später. Und sie leitet das in die Zeit von ihrer Jugend zurück, wo eben Frau Goethe, also die Mutter von Goethe, noch gelebt hat. Die ist 1808 oder 1809 gestorben. Und die erzählt Geschichten. Und in die Geschichten fließen halt ihre Ansichten, also die Ansichten von der Bettina ein. Die Mutter von Goethe war auch so ein bisschen eine rustikale Frau gewesen, und Bettina ist das ja auch. Also die zwei sind sich ja auch so ein bisschen wesensverwandt gewesen. Dann kommt hier eben eine Geschichte vor von Königin Luise, verleiht der Mutter von Goethe so quasi als Dank für ihre Pflichten, also wo sie als Mutter gut erfüllt hat an ihrem Sohn, eine goldige Kette. Dort, also ich werde euch jetzt auch ein bisschen aus dem Buch vorlesen. Dann hat sie Gespräche da drin, Streitgespräche mit dem Bürgermeister, mit dem Pfarrer. Dann hat sie auch noch so eine lustige Idee gehabt von einer französischen Atzel. Das wird irgend so ein Rabenvogel sein, der dann auch etwas Teuflisches verkörpert hat. Wo wahrscheinlich auch wegen der Zensur, dass einfach gewisse Sachen auch besser durch die Zensur gegangen sind. Ja, wenn so ein Vogel etwas sagt, dann kann man es ja nicht so ernst nehmen. Dann, was auch sehr revolutionär war, sie hat Bericht gemacht aus den armen Gegenden. Und zwar vor dem Berliner Tor im Vogtland haben sich immer mehr Arme angesiedelt. Und ich möchte euch jetzt eigentlich, weil ja, die Zeit ist knapp, möchte ich euch mal so einen Bericht vorlesen, wo eine Situation schildert von einer Witwe. Die Berichte sind eine Sammlung, die ein schweizerischer Student für sie gemacht hat und sind eigentlich sehr, sehr lesbar. Wenn man so denkt, wahrscheinlich, es entspricht ihrer heutigen Statistik, aber eben sind alle Sachen sind kommentiert. Eine viel dürftigere und weniger unterstützte Witwe wohnt im Keller Nummer 12 des gleichen Hauses. Ihr Mann, Grenzaufseher Kaiser, ist vor 11 Jahren gestorben. Erst seit einem Jahr bezieht sie Pflegegeld, und zwar nur für den älteren Knaben, der bald das Alter erreicht, wo jenes gesetzlich entzogen wird. Sie ernährt sich mit Spulen, wobei im Durchschnitt 3,75 Silbergroschen täglich verdient werden. Oft fehlt es an Arbeit. Man darf sich hier durch den Anblick der wohlerhaltenen Hausgeräte nicht täuschen lassen über die Lage der Familie. Diese Frau hungert lieber einen Tag, als dass sie Bettzeug oder Kleider verkaufte, weil sie diese nie wieder ersetzen könnte. Auch lässt sie die beiden Knaben nicht in zerrissenen Kleidern umhergehen. Lieber flickt sie aus 20 Stücken ein paar Hosen zusammen. Bei Tische muss es schmal zugehen. Heute Mittag wurden 4 Personen für 6 Pfennig Hafergrütze gekocht und das Brot war so spärlich ausgeteilt, dass es der größere Knabe verdrießlich zurückgab und aus dem Zimmer lief. Witwe K. beklagt sich darüber, dass man sich zu sehr erniedrigen müsse, wenn man etwas von der Armendirektion erhalten wolle. Sie habe genug geweint, bis sie für ein Kind das Pflegegeld erhalten. Lieber wolle sie Hunger leiden, als sich zum zweiten Male Faulheit und Leichtsinn vorwerfen zu lassen. Bei ihr wohnt eine Schwester, deren Mann vor 22 Jahren gestorben ist. Als sie die 5 Dekorationen abgab, welche derselbe in verschiedenen Schlachten erworben hatte, erhielt sie 5 Taler Geschenk. Seither ist der Soldatenwitwe nichts mehr zugekommen. Sie fand ihr Auskommen als Kinderfrau. In diesem Augenblicke findet sie als solche keinen Platz und darbt wie ihre Schwester. Sie darf keinen Versuch machen mit einer Bitte um Unterstützung, da sie noch nicht 60 Jahre alt, nicht krank ist und ihre Kinder gestorben sind. Die Frauen erzählten mir von einer Gesellschaft, die im Familienhause Betstunde halten. Man dürfe sich nur für diese einschreiben lassen, so werde man von reichen Damen unterstützt. Sie halten aber nichts auf das Sektenwesen und wollen mit heuchlerischem Gebete kein Geld verdienen. Ebenso gehöre der Lehrer an der unteren Knabenschule einer Sekte an und suche Anhänger unter den Armen im Familienhause. Er fordere eine Selbstprüfung, die alle Zeit zur Arbeit wegnehme. Deshalb könne sie sich nicht an ihn anschließen. So kommt es, dass die frommen Wohltäter an der Tür der beiden Witwen, die keine Betschwestern sein wollen, vorübergehen. Ja, heute wieder mal das gleiche Problem wie das letzte Mal. Wir sind nicht fertig geworden und haben den politischen Teil jetzt von ihr eigentlich erst mal angerissen. Was mich noch ein bisschen gereizt hat, wäre auch ein bisschen mit euch zu diskutieren, was an der Bettina noch quasi modern ist, was noch aktuell ist. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr dazu. Und ich hoffe, sie... Ja. Noch ein abschließendes Wort. Es gibt noch ein bisschen Musik. Jetzt beenden wir die Sendung. Ich bin noch ein bisschen im Studio, wenn du also noch anrufen und etwas auf die Sendung sagen willst. Das Telefon ist 241 59 59. Und wir tun uns jetzt verabschieden. Ciao zusammen.
Die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.